Potsdam. Das wäre eine Folge eines Messerverbotes im öffentlichen Nahverkehr. Damit beginnen die Nachrichten mit Annette Birke-Stumper.
Der Berliner Senat und die BVG erwägen, die Messerverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. Das hat Verkehrssenatorin Bonde dem RBB bestätigt. Zunächst müssten allerdings Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten. Der Vorstandschef der BVG Falk sagte dem RBB, gefährliche Gegenstände dürften schon jetzt nicht im Nahverkehr mitgeführt werden. Entscheidend sei, dass Kunden im Ernstfall richtig reagieren und beispielsweise die Notrufsäulen nutzen. Grundsätzlich unterstütze er aber neue Messerverbotszonen, so Falk. Anlass für die Diskussion ist der Tod eines Menschen am vergangenen Wochenende am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Die Berliner SPD wirbt bei der Parteibasis um Zustimmung für eine schwarz-rote Bundesregierung. Der Co-Vorsitzende Hiekel hat im RBB 24 Inforadio gesagt, es gebe gute Gründe, den Koalitionsvertrag mit der Union anzunehmen. Die SPD habe mit der Verlängerung von Mietpreisbremse und Deutschlandticket viel erreicht. Kritik kommt von den Jusos. Aus dem Hauptstadtstudio Barbara Kostolnik.
Mobilisieren können die jungen Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen unter 35 Jahren. Das weiß man auch in der SPD-Führung. Wenn jetzt also mehrere Juso-Landesverbände vom hohen Norden bis in den tiefen Süden, von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg bis hin nach Bayern dazu aufrufen, beim Mitgliedervotum gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag zu stimmen und sich nun auch der Bundesvorstand samt Juso-Chef Philipp Thürmer so äußert, hat das durchaus Gewicht. Etwa 70.000 Juso-Mitglieder gibt es in der SPD. Die Partei selbst hatte zuletzt etwa 358.000 Mitglieder. Das Mitgliedervotum ist bindend, wenn ein Fünftel, also etwa 71.000 Mitglieder, ihre Stimme abgeben.
Die Deutsche Klimaallianz hat den Koalitionsvertrag von Union und SPD kritisiert. Geschäftsleiterin Langkamp sagte, die Vereinbarungen orientierten sich nicht daran, was eigentlich notwendig wäre, um die Klimaziele einzuhalten. Besonders skeptisch äußerte sie sich zum Verkehrssektor. Schon in den vergangenen Jahren habe es kaum Fortschritte bei der Senkung der Treibhausgasemissionen gegeben. Von der geplanten Erhöhung der Pendlerpauschale würden außerdem vor allem Besserverdienende profitieren. Die Klimaallianz ist ein gesellschaftliches Bündnis für den Klimaschutz mit rund 150 Mitgliedsorganisationen. Darunter sind WWF, Brot für die Welt oder auch Amnesty International. Das Bundeskartellamt hat der italienischen UniCredit erlaubt, 29,99% der Commerzbank zu übernehmen. Damit kommt die italienische Großbank einer möglichen Übernahme der Commerzbank einen Schritt näher. Aus Bonn, dem Sitz des Bundeskartellamtes, Christian von Stülpnagel.
Seit September des vergangenen Jahres hatte die Bank aus Mailand Stück für Stück Anteile an dem deutschen Geldhaus gekauft. Ab einem Anteil von 30% müsste sie ein Kaufangebot vorlegen. Ob und wann die UniCredit die Commerzbank komplett übernehmen möchte, ist bislang aber unklar. Die Frankfurter hatten bislang das Interesse der Italiener abgelehnt und sprechen von dem Versuch einer feindlichen Übernahme. Um den Preis in die Höhe zu treiben, hat die Commerzbank Anfang des Jahres angekündigt, eigene Aktien zurückzukaufen und die eigenen Kosten zu senken. So sollen 3.900 Stellen abgebaut werden, der Großteil davon in Deutschland.
Bundesaußenministerin Baerbock hat den russischen Raketenschlag gegen die ostukrainische Stadt Sumy verurteilt. Der Angriff mache deutlich, dass Russland nicht befrieden, sondern vernichten wolle, sagte die Grünen-Politikerin vor Beginn eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen in Luxemburg. Gestern hatte die russische Armee zwei Raketen auf das Zentrum von Sumy abgefeuert. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen getötet. Die EU-Außenbeauftragte Kallas ruft nach dem Raketenangriff zu maximalem Druck auf Russland auf. Nur so lasse sich der Krieg beenden, sagte Kallas bei ihrer Ankunft in Luxemburg. Die EU-Kommission hat neue Finanzhilfen für die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland angekündigt. Sie sollen bis zu 1,6 Milliarden Euro betragen. In einer Mitteilung der Kommission heißt es, das Hilfsprogramm sei auf eine Zeitspanne von 3 Jahren ausgelegt. Knapp 1,2 Milliarden Euro sollen demnach als Zuschüsse fließen. 400 Millionen Euro sind als Kredite für die Privatwirtschaft vorgesehen. Die Auszahlung des Geldes soll aber an Reformen geknüpft werden. Grund sind Korruptionsvorwürfe. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag mal heiter, mal bewölkt. Vereinzelt sind Schauer oder kurze Gewitter möglich. Maximal 19 bis 23 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau und Tempelhof 18 Grad, in Altdöbern 20 und in Nauen 18 Grad. Morgen erstmal freundlich, später von Süden wolkiger mit etwas Regen. Bei erneut frühlingshaften Temperaturen wird es windig. Die Zeit, es wird 14.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio
mit Michael Castricius. Immer wieder wird bei Auseinandersetzungen in Berlin ein Messer gezückt. Am Samstag in der U12 in Charlottenburg. Ein 29 Jahre alter Mann wurde erstochen. Der Täter kurz darauf auf der Flucht von der Polizei angeschossen. Er verstarb im Krankenhaus. Am Sonntag dann eine weitere Messerstecherei in Friedrichsfelde in einer Straßenbahn. Jetzt wird diskutiert, ob die Messerverbotszonen in Berlin ausgeweitet werden sollten. Innensenatorin Iris Spranger prüft das. Verkehrssenatorin Ute Bonde sagte dem RBB, sie könne sich eine Verbotszone im öffentlichen Nahverkehr vorstellen.
Messerverbotszonen gibt es ja schon und natürlich können wir uns auch vorstellen, dass Messerverbotszonen auch ausgeweitet werden. Wir gehen ins Gespräch und da müssen natürlich die Sicherheitsexperten Rede und Antwort stehen und gute Vorschläge unterbreiten und dann werden wir auch in die Umsetzung kommen.
BVG-Vorstandschef Henrik Falk sagte ebenfalls im RBB, er unterstütze eine Waffenverbotszone im ÖPNV.
Ich kann mir vorstellen, dass solche Verbotszonen nochmal vor allen Dingen eine Sichtbarkeitswirkung haben, weil solche Verbotszonen ehrlicherweise, es ist ja heute schon so, dass auch in unserer Hausordnung drinsteht, dass sie sowas gar nicht beihaben dürfen und sollen. Aber es gibt nochmal eine andere Grundlage, vor allen Dingen auch für die Polizei. Entscheidend ist aber, dass eben die Kundinnen und Kunden wissen, was sie in solchen Momenten, wenn es denn mal passiert, tun können. Und dementsprechend ist auch die gute alte Notrufsäule, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil sie haben sie auf jedem Bahnhof. Wir haben überall Kameras, da ist schon eine gute Grundlage da, aber ja, ich würde das unterstützen.
BVG-Chef Henrik Falk im Rundfunk Berlin-Brandenburg. 23 Grad und es wird noch wärmer. Mitte der Woche nämlich. Das erhöht die Osterferienfreuden. Raus aus dem Kinderzimmer, rein ins Vergnügen. RBB24-Reporter Markus Streim hatte einen Tipp. Rein in die Seelenbinderhalle an der Berliner Landsberger Allee. Da lädt nämlich das Streetball-Team Berlin zu einem Open Gym. Markus ist hingefahren und erklärte vorhin, was Open Gym da bedeutet.
Ja, übersetzt heißt das einfach offene Trainingshalle. Also jeder ist hier willkommen und kann mitmachen. Das kostet nichts und man muss sich auch nicht anmelden. Am besten einfach eigenen Basketball mitbringen, vielleicht auch noch einen Freund und dann kann es schon losgehen. Also die Streetball-Bewegung im Basketball, die ist ja schon lange bekannt. Also im Kleinen heißt das immer 3 gegen 3 auf einen Korb. In Berlin gibt es das schon seit über 30 Jahren. Alba Berlin betreibt solche Open Gyms ja auch schon an mehreren Standorten verteilt in der Stadt. Und hier geht es aber auch darum, mal so Neuinteressierte zu ködern und zu gewinnen und deshalb also auch der Aufruf vom Verein für Sport und Jugendsozialarbeit, hier mal mitzumachen. Kommt einfach vorbei, allein oder mit Freunden und spielt mit. Und genau das haben einige gemacht, mit denen ich eben schon gesprochen habe. Leon, Maximilian, Kim, Ken und Rashid, alle so zwischen 13 und 15 Jahre alt.
Also ich habe über Insta das mitbekommen. Dann dachte ich mir, ich gehe mit meinen Freunden hin, hier lernt man auch neue Leute kennen und so, mit denen man dann auch Basketball spielen kann.
Hier kann man so ein bisschen Spaß machen, so ein bisschen Basketball, Freestyle.
Hast du denn schon Leute kennengelernt hier?
Ja, ein paar Typen.
Ich bin jetzt schon mehrmals hier gewesen über die Jahre. Halt, ich kam hier drauf wegen einem Freund von mir. Und ja, es macht hier eigentlich sehr Spaß für mich. Also zuerst wollten wir auf den Ballsplatz gehen, haben dann von hier gehört, hat er mich überredet zu kommen. Und das hat mir gefallen sehr, sehr. Man kann sich auch verbessern, so entwickeln, so. Und ja, gefällt mir.
Ja, und inzwischen ist die Halle schon richtig voll. Also ich würde sagen, schon fast 50 junge Menschen sind hier gekommen und alle mit Basketball in der Hand. Es wird hier auf 8 verschiedene Körbe gespielt und viele kennen sich natürlich auch aus dem Verein, aber einige sind, wie wir eben gehört haben, ja schon neu dabei. Einer, der das hier mitleitet, das ist Noah vom Verein für Sport und Jugendsozialarbeit. Ich sehe nur Jungs. Wo sind die Mädchen?
Ja, ist eine gute Frage. Auf jeden Fall da nochmal der Aufruf. Auch alle Mädchen, junge Frauen sind hier sehr, sehr herzlich willkommen. Ich glaube, einige fühlen sich dann auch in so Vereinskultur ein bisschen wohler, aber hier ist wirklich jeder willkommen, egal Hautfarbe, Religion, aber natürlich auch Geschlecht spielt da gar keine Rolle.
Das ist ja wie beim Streetball. Es gibt keine Regeln eigentlich. Alles wird untereinander ausgemacht. Es gibt keinen Streit. Das ist erstaunlich. Und ich frage mich, habe ich jetzt nicht so gemeint, wie lernen die sich eigentlich kennen? Die verstehen sich alle blind, auch wenn man sich vorher noch gar nicht gesehen hat?
Auf jeden Fall. Sport verbindet, der Basketball verbindet, die Leidenschaft für den Sport zusammen. Auch Streetball hat so ein paar ungeschriebene Regeln, die alle Leute eigentlich kennen. Es wird für ausgemacht. Ein Beispiel, wenn Wenn man sich unsicher ist, dann wird drum geworfen. Der eine sagt faul, der andere sagt nicht. Man wirft, trifft man, hat man Recht. Trifft man nicht, hat man kein Recht. Alle wollen spielen, alle wollen Spaß haben und sich hier nicht streiten, sondern eine gute Zeit zusammen haben.
Es gibt auch keine Altersbegrenzung. Also das ist ein ganz kleiner, der ist, glaube ich, erst 7 Jahre. Es geht hoch bis über 20. Ich glaube, 25 ist im Moment der Älteste. Also das ist ein richtig tolles Sportteam und das sind auch sportliche Leute. Ich habe dir vorhin aber mal die Jugendlichen gefragt, wie ist das mit den anderen Klassenkameraden, die jetzt auch Ferien haben? Was machen die denn so gerade in der Zeit?
Also ich habe einen Freund in der Klasse, der spielt so jeden Tag so 9 bis 10 Stunden Videospiele. Das ist ganz schlimm.
Ich bin so in einer ungesunden Schule und dann...
Was heißt das?
Also meine Freunde, also nicht meine Freunde, sondern so Klassenkameraden, die machen immer jeden Tag Party und sowas, so ein bisschen rauchen, vapen und noch Alkohol trinken.
Also aus meiner Klasse raucht eigentlich jeder, also wirklich jetzt jeder. Einige trinken auch schon Alkohol, also ich weiß nicht, woher die das haben, aber...
Welche Klasse bist du?
19.
Alle rauchen in der 9. Klasse, habe ich gerade gehört. Also das ist ja erschreckend, nur die hier herkommen, die rauchen alle nicht. Das ist ja eine Zweiklassengesellschaft. Wie kriegt man die anderen vielleicht mal weg von solchen Drogen und aber auch vom Computer, vom Handy und doch mal jetzt gerade in der Ferienzeit Sport zu machen?
Ja, deswegen machen wir so offene Angebote hier. Also hier sind wirklich ja auch alle willkommen, egal welches Niveau, wo man es einfach mal ausprobieren kann. Sich vielleicht auch von den Freunden, die schon Basketball spielen, anstecken lassen kann. Ich habe auch erst relativ spät mit dem Basketball angefangen, während des Abiturs. Bin auch durch Freunde in der Schule darauf gekommen. Einfach mal ausprobieren, macht eine Menge Spaß. Und hoffentlich dann demnächst auch noch ein paar mehr Leute, die vielleicht ganz neu damit angefangen haben.
Ja, und hier am Velodrom kann man heute auch noch bis 16 Uhr vorbeikommen. Und dann geht's in den nächsten Tagen, also bis Gründonnerstag, auch immer noch von 11 bis 16 Uhr hier offen für alle um Basketball. Und dann in der Woche nach Ostern geht es auch noch weiter. Zwischen Dienstag und Freitag kann man dann in Kreuzberg spielen, Streetball in der Rosa-Parks-Grundschule und die ist in der Reichenberger Straße.
Also bewegen statt qualmen, empfiehlt rbb24-Reporter Markus Streim. 14 Uhr und 11 Minuten. Die EU-Außenminister beraten in Luxemburg die weitere Unterstützung der Ukraine. Und sie sind schon daran gewöhnt, dass ihre Tagesordnung von aktuellen Ereignissen überschattet werden. Heute von den entsetzlichen Nachrichten aus Sumy. Mehr als 30 Palmsonntagsspaziergänger waren da gestern durch den Einschlag von 2 russischen Raketen im Stadtzentrum getötet worden. Aus Luxemburg, Korrespondentin Helga Schmidt.
Dieses Mal war die Empörung besonders groß über die russischen Angriffe vom Wochenende.
Palmsonntag ganz bewusst Zivilisten anzugreifen, macht mehr als deutlich, man will vernichten und nicht befrieden.
Vernichten, den Vorwurf an Putin begründet Annalena Baerbock damit, dass bei dem Raketenangriff auf die nordukrainische Stadt Sumy keine militärischen Ziele erkennbar gewesen seien, sondern die Zivilbevölkerung Opfer wurde. Mehr als 30 Tote und über 100 Verletzte nach ukrainischen Angaben. Das Gegenteil der Verhandlungen über eine Waffenruhe.
Klar ist auch das haben wir in den letzten Wochen immer wieder erlebt, obwohl es Signale aus Washington gab, mit Putin über Frieden zu sprechen, dass nicht nur die Angriffe in der Ukraine maximal weitergegangen sind.
Kaum jemand im Kreis der Außenminister rechnet noch damit, dass die Unterhändler von Donald Trump in Moskau eine echte Waffenruhe erreichen können. Kaja Kallas, die EU-Chefdiplomatin, deutete an, dass es seitdem eigentlich noch schlimmer wurde.
We see the deadliest attacks. In this war,
wir sehen ja die tödlichsten Angriffe in diesem Krieg jetzt, genau in dieser Phase seit einem Monat, seit die Ukraine einer bedingungslosen Waffenruhe zugestimmt hat. Von russischer Seite habe man das nicht gesehen. Offene Kritik an der amerikanischen Verhandlungsführung kommt aus Polen. Außenminister Sikorski sagte, Putin mache sich lustig über den guten Willen der USA und dass die amerikanischen Verhandler immer noch glauben, Russland sei bereit, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Für die Empörung dürften auch die Kommentare eines Kreml-Sprechers gesorgt haben, der sich am Wochenende zufrieden über die Verhandlungen mit den USA geäußert hatte. Es gehe sehr gut voran, erklärte der Sprecher, nachdem Putin mehrere Stunden mit dem amerikanischen Sondergesandten Steve Witkoff verhandelt hatte.
Ce weekend, l'horreur en Ukraine a atteint son apogée.
An diesem Wochenende hat der Schrecken in der Ukraine in Wahrheit einen neuen Höhepunkt erreicht. So wertet Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot die Entwicklung. An Palmsonntag mit Raketen auf Häuser und Menschen zu zielen, damit habe Putin die Zivilbevölkerung zur Geisel genommen.
EU-Korrespondentin Helga Schmidt berichtete.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Fußball-Bundesliga ist derzeit international nicht konkurrenzfähig, meint Thomas Kroh. Das hätten die Hinspiele im Viertelfinale der Champions League gezeigt. Daran würden die Rückspiele morgen und übermorgen auch nichts ändern, so Kolumnist Kroh in seiner Rubrik draufgehalten.
Klar, die Bayern sind immer noch nicht irgendwer in Europa. Aber ohne den verletzten Musiala reicht es offenbar selbst gegen Inter Mailand nicht, das keineswegs zu den Favoriten auf den Titel zählt, den die Münchner doch so gern im zweiten Finale daheim gewinnen wollen. Ein abgezockter Kick des italienischen Meisters, der entspannt der besten Abwehr der Champions League vertraute, ließ die fehlende Klasse der Münchner zutage treten. Furchteinflößend dagegen die Angriffswucht, die der FC Arsenal gegen Real Madrid entfachte. The Gunners machten ihrem Namen alle Ehre und kanonierten das weiße Ballett in einer derart vernichtenden Art und Weise aus der heimischen Arena, dass im Bernabeu-Stadion nur noch Trümmer landeten. Womit wir beim FC Barcelona wären, der in der ersten Saison unter Trainer Hansi Flick in rasendem Tempo eine Kraft, Stärke und Brillanz entwickelt hat, die an seine glanzvollen Tage unter Messi, Xavi und Iniesta erinnert. Gegen dieses virtuose Ensemble nahmen sich bemitleidenswerte Dortmunder im Hinspiel wie Lehrlinge aus, obwohl vom Alter her gesehen die Azubis doch in den Reihen der Katalanen stehen. Und das bringt mich zu einer Frage, die mich seit langem umtreibt. Der FC Barcelona hat mit einer ruinösen Transferpolitik mehr als 1 Milliarde Euro Schulden angehäuft. Seine wiedergewonnene Exzellenz allerdings basiert nicht auf dem Einkauf aberwitzig teurer Stars. Nein, für diesen neuen Glanz sorgt vornehmlich eigener Nachwuchs. Beim rauschenden Fußballfest gegen Borussia Dortmund standen 5 Spieler aus der Akademie La Masia in der Startelf, die halbe Mannschaft. Und auf der Bank saßen noch einmal 4 Jungspunde, die aus Barcas weltberühmter Talenteschmiede stammen. Und dann noch 2 weitere Katalanen. Wie machen die das? Warum gelingt dergleichen keinem anderen Club in Europa, auch nicht Bayern München oder Borussia Dortmund? Fakt ist, es geht auch ohne milliardenschwere Investoren. Und da die Bundesliga mit solchen ohnehin nicht aufwarten kann und auch nicht will, muss sie im Ring mit Europas Elite langfristig auf den Nachwuchs setzen. Mögen die Bemühungen des DFB um seine Talente endlich goldene Früchte tragen. Was nun den laufenden Wettbewerb betrifft, so kann es natürlich sein, dass die Bayern in San Siro doch noch triumphieren und dass im Westfalenstadion eine unvorhergesehene Torflut den FC Barcelona hinwegspült, auch wenn eher Sparta Lichtenberg deutscher Meister wird. Aber sollte es geschehen, dann wird sich dieser Text in 5 Sekunden selbst vernichten.
5, 4, 3, 2, 1. Das war unser Kolumnist Thomas Kroh mit seiner Rubrik draufgehalten.
Werbung.
Also, mir geht's beim Geldsparen um mehr als nur um Zinsen. Und dir? Wie wär's mit einer Bank, die dein Geld für dich vermehrt und sich damit aktiv für die Umwelt einsetzt? Bei der Umweltbank bekommst du attraktive Zinsen und ermöglichst nachhaltige Projekte. Eröffne jetzt das Tagesgeldkonto, mit dem du sparst und dich für die Zukunft stark machst. Auf umweltbank.de. Umwelt und Bank. Umweltbank.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, 17 bis 18 Grad in Berlin, bis zu 20 Grad schon in Cottbus. 23 Grad können es noch werden. Das Ganze bei viel Sonne heute Nachmittag. Manchmal ein paar Wolken, ein paar Regentropfen könnte es auch mal geben. Morgen dann früh erstmal richtig sonnig, später etwas regnerisch wiederum bis zu 23 Grad. Bei böigem Südostwind allerdings. Mittwoch und Donnerstag, da wird es dann sogar noch wärmer, bleibt aber wechselhaft.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Annette Birke Stumper.
Stau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck Havelland aktuell 40 Minuten mehr. In Richtung Dreieck Werder dauert es 20 Minuten länger. Stau auch auf der A13 in Richtung Dresden. Zwischen Freiwalde und Duben benötigen Sie 20 Minuten mehr Zeit. Auf dem Berliner Stadtring haben wir dichten Verkehr in beiden Richtungen zwischen Schmargendorf und Jakob-Kaiser-Platz. Rechnen Sie mit jeweils 10 Minuten extra. In der Innenstadt läuft läuft es relativ gut. Die Osterferien haben begonnen. Staupunkte sind unter anderem Spandauer Damm vor dem Stadtring, am Juliusturm Richtung Charlottenburg, Hermann- und Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz und Fürstenwalder Damm stadtauswärts. Eine neue Baustelle gibt es in Rummelsburg. Der Blockdammweg ist an der Kreuzung Hönower Wiesenweg in Richtung Köpenicker Chaussee gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Im Wedding ist seit heute die Müllerstraße in Höhe der Londoner Straße auf eine Spur in Richtung Tegel verengt.
Es ist 20 Minuten nach 2.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius. Einen schönen guten Tag. Mit 4 Schüssen aus einer Polizeipistole wurde der Messerangreifer am Samstag in Charlottenburg niedergestreckt. Im Krankenhaus erlag er den Verletzungen. Sein Opfer in der U-Bahn war schon am Tatort gestorben. Wieder beginnt die verzweifelte Suche. Wie lässt sich sowas verhindern? Die Nachrichten Annette Birke-Stumper.
Der Berliner Senat und die BVG beraten über Möglichkeiten, die Messerverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. Anlass für die Diskussion ist der Tod eines Menschen am Wochenende am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Matthias Wetzel, RBB 24.
Verkehrssenatorin Ute Bonde sagte dem RBB, zunächst müssten Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten, dann werde man auch in die Umsetzung kommen. Eine Ausweitung der bestehenden Verbotszonen sei aber vorstellbar, so die CDU-Politikerin. Der Vorstandschef der BVG, Henrik Falk, sagte dem RBB, bereits jetzt stehe in der Hausordnung der Verkehrsbetriebe, dass gefährliche Gegenstände nicht im Nahverkehr mitgeführt werden dürfen. Entscheidend sei, dass die Kunden im Ernstfall richtig reagierten. Schon jetzt gäbe es auf jedem Bahnhof Notrufsäulen, es gäbe viele Kameras, damit sei also schon eine gute Grundlage vorhanden. Trotzdem würde er neue Messerverbotszonen unterstützen, weil sie der Polizei eine bessere Grundlage zum Handeln geben.
2,5 Monate nach der Bundestagswahl steht fest, wann das Parlament über CDU-Chef Merz als Kanzler abstimmt. Nach Angaben der Bundestagsverwaltung ist der 6. Mai als Termin vorgesehen. Bundestagspräsidentin Klöckner treffe die Vorbereitung dafür. Voraussetzung ist allerdings, dass der Koalitionsvertrag bis dahin abschließend gebilligt ist. Bei der SPD beginnt dazu kommende Nacht eine 2-wöchige Mitgliederbefragung online. Vor allem bei den Jusos gibt es viel Kritik an Teilen der Vereinbarung. Die CDU will Ende des Monats auf einem kleinen Parteitag abstimmen. Die CSU hat den Koalitionsvertrag schon angenommen. Die Deutsche Klimaallianz hat den Koalitionsvertrag von Union und SPD kritisiert. Die Klimaallianz ist ein gesellschaftliches Bündnis mit rund 150 Mitgliedsorganisationen. Darunter sind BUND, WWF, aber auch Brot für die Welt. Aus unserem Hauptstadtstudio Jan Zimmermann.
Umweltverbände befürchten klimapolitische Rückschritte in verschiedenen Bereichen. Vor allem die geplante Abschaffung des sogenannten Heizungsgesetzes sorgt für Kritik. Nach dem Gesetz muss eine neu eingebaute Heizung in der Regel mindestens zu 65% erneuerbare Energien nutzen. Ohne so eine Verpflichtung würden die Emissionsziele im Gebäudebereich krachend verfehlt werden, warnt das Öko-Institut. Besonders skeptisch äußern sich die Vertreter der Umweltverbände mit Blick auf den Verkehrsbereich. Schon in den vergangenen Ampeljahren habe es hier kaum Fortschritte gegeben. Zwar begrüßen sie den geplanten Ausbau der E-Mobilität und der Ladeinfrastruktur, aber es fehlten vor allem kleinere und bezahlbare E-Autos.
Die EU-Kommission hat neue Finanzhilfen für die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland angekündigt. Sie sollen bis zu 1,6 Milliarden Euro betragen. In einer Mitteilung der Kommission heißt es, das Hilfsprogramm sei auf eine Zeitspanne von 3 Jahren ausgelegt. Knapp 1,2 Milliarden Euro sollen demnach als Zuschüsse fließen. 400 Millionen Euro sind als Kredite für die Privatwirtschaft vorgesehen. Die Auszahlung des Geldes soll aber an Reformen geknüpft werden. Grund sind Korruptionsvorwürfe. Bundesaußenministerin Baerbock hat den russischen Raketenschlag gegen die ostukrainische Stadt Sumy verurteilt. Der Angriff mache deutlich, dass Russland nicht befrieden, sondern vernichten wolle, sagte die Grünen-Politikerin vor Beginn eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen in Luxemburg. Gestern hatte die russische Armee 2 Raketen auf das Zentrum von Sumy abgefeuert. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen getötet. Die EU-Außenbeauftragte Kallas ruft nach dem Raketenangriff zu maximalem Druck auf Russland auf. Nur so lasse sich der Krieg beenden, sagte Kallas bei ihrer Ankunft in Luxemburg. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Marius Vargas Llosa ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte sein Sohn im Online-Dienst X mit. Demnach starb Vargas Llosa in der Nacht friedlich im Kreis seiner Familie. Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg.
Vargas Llosa, geboren 1936, erlangte als junger Schriftsteller Bekanntheit mit seinen umgangssprachlichen, beißenden Visionen von Korruption, moralischen Kompromissen und Grausamkeit in Peru. Er schloss sich einer Gruppe von Schriftstellern wie dem Kolumbianer Gabriel García Márquez und dem Argentinier Julio Cortázar an, die in den 1960er Jahren als Mitglieder der lateinamerikanischen literarischen Boom-Generation Berühmtheit erlangten. 2010 erhielt er den Literaturnobelpreis. Stets verwandt Vargas Llosa sein Schreiben auch mit politischem Wirken. 1990 kandidierte er für das Amt des peruanischen Präsidenten und unterlag Alberto Fujimori.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag mal heiter, mal bewölkt. Vereinzelt sind Schauer oder Gewitter möglich. Maximal 19 bis 23 Grad. Aktuell haben wir in Berlin Spandau und Tempelhof 18 Grad. In Altdöbern 20, in Nauen 18 Grad. Morgen erstmal freundlich. Später von Süden wolkiger mit etwas Regen. Bei erneut frühlingshaften Temperaturen wird es windig. Die Zeit 14.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Mit Michael Castricius. Etwa 33.000 Lobbyisten sind in Berlins Regierungsviertel registriert und die haben nach der Konstituierung des neuen Bundestages vieles zu tun, viele neue Kontakte zu knüpfen. Die Abgeordneten bekommen bereits massenhaft freundliche Mails von diversen Verbänden und Interessengruppen. Der Verein Lobby Control will aufzeigen, mit welchen Methoden Lobbyisten arbeiten und welche politischen Folgen das haben kann. Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt hat darüber mit Timo Lange vom Verein Lobby Control gesprochen.
Vis-à-vis.
Timo Lange, wie erleben Sie diese Woche in Berlin? Haben Lobbyisten Urlaubssperre?
Ja, das kann man wohl annehmen. Das ist eine absolute Hochphase für alle, die Interessen haben, die sich an die Politik herantragen wollen. Hier entscheidet sich, was die nächsten 4 Jahre auf der Agenda steht. Hier will man auch die Früchte der ganzen Vorarbeit ernten. Und da sind es natürlich insbesondere die großen und starken, ja auch Wirtschafts- und Unternehmensverbände, die hier versuchen, ihren Punkt zu machen für ihre Unternehmen, ihre Branchen. Und es sind natürlich auf der anderen Seite auch viele andere gesellschaftliche Anliegen, Umweltschutz, Verbraucherschutz etc., die auch versuchen, hier Einfluss zu nehmen.
Also für Lobbyisten ist gerade Erntezeit und es sind sehr viele Lobbyisten. Es wurde ja gerade das neue offizielle Lobbyregister veröffentlicht. 33.000 Personen sind hier offiziell registriert. Wen muss man da alles mitzählen? Wer genau ist ein Lobbyist?
Lobbyistinnen, Lobbyisten sind erstmal ganz allgemein gesagt diejenigen, die nicht in ihrem eigenen Interesse an die Politik herantreten als Bürgerinnen und Bürger. Lobbyistinnen sind in der Regel angestellt bei einem Verband, bei einem Unternehmen oder auch bei einer NGO und vertreten dann die Interessen gegenüber der Politik dieses Unternehmens, dieser Organisation. Es gibt natürlich auch noch Lobbyisten, die freiberuflich tätig sind, die auch verschiedene Kunden, Auftraggeber haben, für die sie dann tätig sind. Viele auch ehemalige Politikerinnen und Politiker, die dann ihr Adressbuch in dieser Weise ja auf dem Markt sozusagen anbieten.
Und diese ganzen Lobbygruppen, die geben insgesamt über 900 Millionen Euro pro Jahr aus. Das wurde jetzt auch gerade veröffentlicht, obwohl es nicht nur um die großen Konzerne mit viel Geld geht, sondern zum Beispiel auch Brot für die Welt, Caritas, kleine Entwicklungshilfegruppen. Unterscheiden Sie dann eigentlich zwischen guten Lobbyisten und bösen Lobbyisten?
Ja, also diese moralischen Kategorien gut oder böse, die verwenden wir nicht. In der Tat ist es natürlich auch so, dass der Austausch mit verschiedenen Interessengruppen, auch Unternehmen, für die Politik in einer Demokratie wichtig ist. Wir müssen natürlich dabei im Hinterkopf behalten, worum geht es denn bei diesen Interessen, worum geht es denn bei der Lobbyarbeit? Und da kann man schon unterscheiden, da kann Investitionen, sage ich jetzt mal, in Lobbyarbeit tatsächlich zu einem sehr hohen Return on Investment, wie man heute so schön sagen kann, führen. Also das kann entscheiden darüber, ob man Milliarden Subventionen bekommt oder nicht, ob eine unliebsame Regulierung, Steuererhöhung oder so etwas kommt oder nicht. Das heißt, hier geht es um richtig viel Geld, während andere Interessengruppen, die sich beispielsweise für Klimapolitik einsetzen oder für Menschenrechte, die machen das ja nicht, um dann hinterher selber besser dazustehen wirtschaftlich, sondern weil es um ein allgemeines, ein gesellschaftliches Interesse geht. Und die verdienen dadurch nicht unbedingt mehr, wenn sie dieses Ziel erreichen. Also wenn Greenpeace es schafft, eine bisschen ambitioniertere Klimapolitik zu erreichen, dann profitiert hinterher nicht Greenpeace, sondern das Klima. Und das führt schon zu einem zum strukturellen Unterschied, auch was die Finanzkraft angeht.
Inzwischen hat sich der neue Bundestag konstituiert, aber wir haben noch keine neue Regierung, keine Minister, keine Ausschüsse. Und es gibt etwa ein Drittel neue Abgeordnete, 200, sozusagen das politische Frischfleisch. Was machen die Lobbyisten jetzt gerade? Wie nehmen die Kontakt auf?
Ja, auch das gehört traditionell zum Geschäft aller Lobbyistinnen und Lobbyisten in Berlin. Nach den Wahlen wird hier versucht, natürlich mit den neuen Abgeordneten Kontakt aufzunehmen. Es gibt Einladungen zu Gesprächen. Es werden Positionspapiere zugeschickt. Dafür sind wiederum dann bestimmte Ausschüsse im Bundestag besonders wichtig, der Haushaltsausschuss und der Verteidigungsausschuss. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, wer wird dann da drin sitzen, wer kennt da auch wen. Für die Unternehmen, die sich vielleicht erhoffen, von diesem großen Auftragsbatzen etwas abzubekommen, sind diese Kontakte dann entsprechend ganz besonders wertvoll. Also sind da auch die Kontaktaufnahmeversuche besonders intensiv.
Ich hörte von einem Abgeordneten, der bekam am ersten Tag schon 1000 Mails. Wie soll man das alles lesen?
Ja, das zeigt eben die Intensität der Lobbyarbeit. Also das ist wirklich etwas, was wir jetzt mit dem Lobbyregister, das es ja erst seit kurzem in dieser Form gibt, tatsächlich zum ersten Mal auch besser nachvollziehen können. Wie wird vorgegangen, mit welchen Argumenten? Das ist ein großer Transparenzfortschritt, aber es gibt da natürlich auch große Probleme, wenn völlig intransparent ist, wer auf welche Weise, auch mit welchen Argumenten Einfluss nimmt, dann haben wir schon ein Problem für die Demokratie, weil dann einzelne, besonders starke, besonders gut vernetzte Interessengruppen, Lobbys sich durchsetzen können. Und da ist Transparenz das A, wenn auch nicht das O, aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das können wir jetzt mit dem Lobbyregister zum ersten Mal besser nachvollziehen, wie hier auch vorgegangen wird.
Apropos Transparenz, Sie haben 25 Mitarbeiter. Woher kriegen Sie denn eigentlich Ihr Geld?
Ja, wir bekommen Geld dankenswerterweise von vielen Menschen, die unsere Arbeit wichtig finden, die uns mit Spenden und Fördermitgliedschaften unterstützen. Wir führen auch Stadtführungen hier im Berliner Regierungsviertel durch, lobbykritische Stadtführungen, und bekommen von zwei Stiftungen Geld. Das macht aber nur einen geringen Anteil unserer Gesamtfinanzierung aus. Also es ist eine breit aufgestellte Finanzierung durch ganz normale Menschen wie Sie und ich, die uns fördern.
Was kriegt man da zu sehen bei so einer lobbykritischen Stadtführung?
Einen anderen Blick aufs Berliner Regierungsviertel.
Aber eigentlich nur Klingelschilder.
Vor allem.
Oder lässt sich jemand rein?
Ach, manchmal werden wir da auch eingeladen, weil Lobbyistinnen und Lobbyisten sprechen natürlich auch gerne, versuchen dann ihre Sichtweise auf die Dinge nochmal darzustellen. Und ja, wir versuchen da sehr plastisch zu zeigen, wie funktioniert Lobbyismus anhand von Beispielen, erzählen Geschichten zu einzelnen Organisationen, Verbänden, Unternehmen, die hinter diesen Klingelschildern sitzen, und versuchen aber natürlich auch immer Lösungen aufzuzeigen. Was kann man anders machen?
Ich habe für dieses Interview auch mit ein paar Lobbyisten gesprochen, um die andere Seite sozusagen zu hören. Ich war auch beim BDEW, dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Der vertritt über 2000 Firmen. Die haben ein Riesengebäude im Regierungsviertel und eine eigene Abteilung für Strategie und Politik. Tilman Schwenke ist der Geschäftsbereichsleiter für Strategie und Politik. Da habe ich die Frage mal umgekehrt. Ich habe ihn gefragt, was halten Sie eigentlich von Lobby-Control? Da sagt er, ja, eigentlich hat er nichts dagegen, er hat ja nichts zu verbergen, aber...
Nee, ich finde es bedauerlich, dass das Wort Lobby einfach mal so erstmal als Synonym für was Böses steht. Wir sind Interessenvertreter von Tausenden von Mitarbeitern, Tausenden von Menschen, die Energie jeden Tag konsumieren. Wir versuchen, die beste Energiewende hinzubekommen. Wir haben politische Ziele, wir wollen klimaneutral 2045 werden. Diesen Weg müssen wir gemeinsam gehen, und das ist gut. Das ist gut für die Menschen, und deshalb ist es so bedauerlich, dass Lobby immer so negativ dargestellt wird. Das ist überhaupt nicht negativ. Das ist gut. Nicht alle natürlich. Es gibt auch immer schwarze Schafe, aber ich kann nur für meine Branche reden. Das ist das Beste, was den Leuten passieren kann, dass wir mit unserer Praxis, Erfahrung, die Politik und bei dieser Komplexität unterstützen können.
Gute Lobbyarbeit ist das Beste, was den Bürgern passieren kann. Malen Sie Arbeit der Lobbygruppen schwarz-weiß?
Alle Lobbyisten verwenden diese Strategie gerne, erstmal die eigene Branche, das eigene Anliegen als eigentlich das Beste auf der ganzen Welt darzustellen. Wenn man das nicht machen würde, würde man ein Stück weit ja seinen Job nicht machen. Auch das eigene wirklich Einzelinteresse muss man ja am besten so darstellen, dass es eigentlich ein Interesse ist, was wirklich alle wollen müssen, was wirklich komplett überzeugt. Was dann da auch immer gerne bemüht wird, so als Erzählung, ist zu sagen, naja, wir tragen ja nur Argumente vor und das beste Argument wird sich dann irgendwie durchsetzen. Und das ist natürlich ein Stück weit zu kurz gedacht, weil das blendet komplett aus. Wie sind da tatsächlich die Machtverhältnisse? Wie sind auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Machtressourcen von einzelnen Lobbyakteuren? Und was wir sicher nicht wollen im Extremfall, ist eine Politik, in der sich eben diejenigen durchsetzen, die am meisten Lobbyisten beschäftigen können, am meisten einfach da reinstecken können in diese Lobbyarbeit. Es kann nicht sein, dass die, die am meisten Geld haben, am meisten rausholen für sich und noch weniger Steuern zahlen und die Lasten tragen dann alle anderen. Und der BDEW, ja, der ist einfach einer, klar, der Schwergewichte in der Lobby-Szene hier in Berlin, ist traditionell extrem gut aufgestellt und vernetzt mit der Politik. Das soll nicht heißen, dass die Interessen des BDEW deswegen falsch sind, aber es ist eben wichtig, da genau hinzuschauen.
Und er sagte ja auch, es gibt schwarze Schafe in der Branche. Wie erkennt man die?
Ja gut, auch das habe ich schon sehr oft gehört, diese Argumentation, ja eigentlich ist das ja alles super, wenn es nur diese paar schwarzen Schafe nicht geben würde. Auch dazu würde ich immer sagen, es ist nicht nur ein Problem von schwarzen Schafen, sondern tatsächlich auch ein strukturelles Problem, wer wird wie beteiligt an der Politik und da sind wir da noch nicht, wo wir sein wollen. Die Bundesregierung, die letzte, hat beschlossen, dass der Einfluss auf Gesetze transparenter werden soll in Form einer Lobby-Fußspur für Gesetze. Das ist allerdings ganz, ganz schlecht umgesetzt. Da sollten die Ministerien verpflichtet werden, tatsächlich zu sagen, mit wem haben sie denn gesprochen, welche Argumente wurden aufgenommen, wer wurde überhaupt beteiligt. Also das ist etwas, wo wir noch weiter ran müssen. Und dann gibt es natürlich, ja, sozusagen auch wirklich Lobbymethoden, die nicht gehen, die dann auch die Grenze überschreiten, also erstmal in eine Grauzone reingehen, wenn dann mit finanziellen Anreizen gearbeitet wird oder auch bis hin zur Korruption. Auch das ist etwas, vor dem wir nicht gefeit sind in Deutschland und Europa.
Damit sind wir am Ende dieses Gesprächs angekommen. Ich habe gelernt, es hat sich in den letzten 20 Jahren offensichtlich sehr viel verbessert in diesem Themenbereich. Was wären so die, ganz kurz gesagt, wichtigsten Punkte, die man jetzt noch verbessern muss?
Also ganz entscheidend wäre aus unserer Sicht jetzt einen Parteispendendeckel einzuführen. Das haben die meisten europäischen Länder, Deutschland nicht. Wir beobachten gerade in den USA, welche Auswirkungen es haben kann, wenn man sich mit Geld quasi einen Platz in der Regierung kaufen kann. Stichwort Elon Musk. Wir haben auch hier massive Einflussnahmen auf den Wahlkampf gesehen. Dem müssen wir einen Riegel vorschieben. Das ist wichtig für die Zukunft unserer Demokratie. Und als Lobbyakteure, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die wir aber ganz stark in den Blick nehmen müssen, das sind die großen Digitalkonzerne, Big Tech, die ja einfach zu politischen Akteuren geworden sind. Hier ist die Machtkonzentration viel zu hoch und hier muss die Politik ganz entschieden Schranken einziehen, Regulierungen durchsetzen, auch aktuell dem großen Druck, der aus den USA kommt, hier widerstehen, wenn die Trump-Administration sich mit den Big-Tech-Konzernen unterhakt und gemeinsam Druck macht auf die EU und Deutschland, hier doch nachzugeben und nicht zu strenge Regulierungen einzuführen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt hat mit Timo Lange gesprochen. Der ist Sprecher des Vereins Lobby Control. Das Osterferien-Frühlingswetter in Berlin und Brandenburg. Heute Nachmittag oft sonnig. Manchmal sind Wolken unterwegs, Regentropfen höchstens mal selten, bis zu 23 Grad. Heute Nacht locker bewölkt, meist aber sogar klar. Minimal 12 bis 8 Grad. Morgen dann nochmal bis zu 23 Grad. Erst am Vormittag eher sonnig, später ein bisschen regnerisch. Allerdings das Ganze bei böigem Südostwind. Mitte der Woche, Mittwoch und Donnerstag vor allem, wird es dann noch wärmer, bleibt aber wechselhaft.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Annette Birke Stumper.
Stau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck-Havelland dauert es aktuell eine halbe Stunde länger, in Richtung Dreieck-Werder 20 Minuten mehr. Stau außerdem auf der A13 in Richtung Dresden zwischen Freiwalde und Duben benötigen Sie 20 Minuten mehr. Auf dem Berliner Stadtring haben wir dichten Verkehr in beiden Richtungen zwischen Schmargendorf und Jakob-Kaiser-Platz. Rechnen Sie jeweils mit einer Viertelstunde extra. Auch die Umfahrungen in Charlottenburg und Westend sind ziemlich voll. Ansonsten läuft es in der Innenstadt insgesamt recht recht gut. Die Osterferien haben begonnen. Staupunkte sind unter anderem in Spandau am Juliusturm Richtung Charlottenburg und Falkenseer Chaussee stadtauswärts. Vorsicht auf der A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Lenin und Netzen befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur. Und Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf ebenfalls Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Gleich 20 vor 3, ich bin Michael Castricius. Messeangriffe wie am Samstag in der Berliner U-Bahn lassen sich nicht wirklich verhindern, da sind sich eigentlich alle einig. Trotzdem sollen in Berlin die Messerverbotszonen ausgeweitet werden, etwa auf den öffentlichen Nahverkehr. Damit beginnen die Nachrichten mit Annette Birke-Stumper.
Der Berliner Senat und die BVG erwägen, die Messerverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. Das hat Verkehrssenatorin Bonde dem RBB bestätigt. Zunächst müssten allerdings Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten. Anlass für die Diskussion ist der Tod eines Menschen am vergangenen Wochenende am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Der Vorstandschef der BVG Falk sagte dem RBB, gefährliche Gegenstände dürften schon jetzt nicht im Nahverkehr mitgeführt werden. Entscheidend sei, dass Kunden im Ernstfall richtig reagieren.
Das führt auch wieder zu den Notrufsäulen, dass die Kundinnen und Kunden wissen, was sie in solchen Momenten, wenn es denn mal passiert, tun können. Und dementsprechend ist auch die gute alte Notrufsäule, wo wir ja nochmal eine Kampagne jetzt starten, aufmerksam machen, wie man die nutzt, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil sie haben sie auf jedem Bahnhof. Wir haben überall Kameras, da ist schon eine gute Grundlage da. Aber ja, ich würde das unterstützen.
Der Vorstandschef der BVG, Henrik Falk. 2,5 Monate nach der Bundestagswahl steht fest, wann das Parlament über CDU-Chef Merz als Kanzler abstimmt. Nach Angaben der Bundestagsverwaltung ist der 6. Mai als Termin vorgesehen. Bundestagspräsidentin Klöckner treffe die Vorbereitung dafür. Voraussetzung ist allerdings, dass der Koalitionsvertrag bis dahin abschließend gebilligt ist. Bei der SPD beginnt dazu kommende Nacht eine 2-wöchige Mitgliederbefragung online. Vor allem bei den Jusos gibt es viel Kritik an Teilen der Vereinbarung. Die CDU will Ende des Monats auf einem kleinen Parteitag abstimmen. Die CSU hat den Koalitionsvertrag schon angenommen. Russland hat mit scharfer Kritik auf die jüngsten Aussagen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern reagiert. Der CDU-Chef unterstütze Maßnahmen, die im Ukraine-Konflikt unweigerlich zu einer Eskalation führten, sagte Kreml-Sprecher Peskow in Moskau. Merz hatte gestern in der ARD eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Voraussetzung sei eine Abstimmung mit den europäischen Partnern. EU-Chefdiplomatin Kallas begrüßte die Äußerung, man müsse mehr tun, damit sich die Ukraine selbst verteidigen könne, sagte Kallas. Im Wahlkampf hatte Merz die Taurus-Lieferung immer wieder gefordert. Der scheidende Kanzler Scholz von der SPD war allerdings stets dagegen. Die internationale Kritik am russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Sumy mit mehr als 30 Toten hält an. Die Außenministerinnen und Minister der Europäischen Union haben den Raketenangriff verurteilt. EU-Korrespondentin Sabrina Fritz.
Für die Geschäftsführerin der Außenministerin Annalena Baerbock ist die einzige Antwort, die Ukraine weiter militärisch zu unterstützen. Der Angriff am Palmsonntag sei ein weiterer Beweis, dass Russland das Land vernichten will, sagte sie beim Treffen der Außenministerinnen und Minister in Luxemburg. Die Gemeinschaft hatte vergangene Woche gemeinsam mit anderen Ländern Munition, Abwehrraketen und Panzer für die Ukraine beschlossen. Insgesamt würden sich die Hilfen in diesem Jahr bereits auf 23 Milliarden Euro summieren, so die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas. Sie sprach beim Treffen in Luxemburg davon, den Druck auf Putin erheblich zu erhöhen, um den Krieg zu beenden. Doch der Einfluss der Europäer ist begrenzt. Neben der militärischen Unterstützung für die Ukraine bleiben vor allem Sanktionen gegen Russland. 16 Sanktionspakete wurden bereits beschlossen, das 17. ist in Arbeit.
Die Deutsche Klimaallianz hat den Koalitionsvertrag von Union und SPD kritisiert. Geschäftsleiterin Langkamp sagte, die Vereinbarungen orientierten sich nicht daran, was eigentlich notwendig wäre, um die Klimaziele einzuhalten. Besonders skeptisch äußerte sie sich zum Verkehrssektor. Schon in den vergangenen Jahren habe es kaum Fortschritte bei der Senkung der Treibhausgasemissionen gegeben. Von der geplanten Erhöhung der Pendlerpauschale würden außerdem vor allem Besserverdienende profitieren. Die Klimaallianz ist ein gesellschaftliches Bündnis für den Klimaschutz. Klimaschutz mit rund 150 Mitgliedsorganisationen, darunter sind WWF, Brot für die Welt oder auch Amnesty International. Potsdam erinnert heute an die Opfer der Bombardierung der Stadt vor 80 Jahren. Geplant sind unter anderem ein Konzert und ein multireligiöses Friedensgebet. Um 22.14 Uhr sollen alle Glocken der Kirchen läuten. Zu dieser Uhrzeit begann vor 80 Jahren der Luftangriff der britischen Royal Air Force, der die Innenstadt weitgehend zerstörte. Fast 1.600 Menschen kamen dabei ums Leben. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag mal heiter, mal bewölkt. Vereinzelt sind Schauer oder kurze Gewitter möglich, maximal 19 bis 23 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau und Tempelhof 18 Grad, in Altdöbern 20 und in Nauen 18 Grad. Morgen erstmal freundlich, später von Süden wolkiger mit etwas Regen. Bei erneut frühlingshaften Temperaturen wird es windig. Die Zeit 14.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Mehr Erzieher für weniger Kita-Kinder. Das hatte die letzte Regierungskoalition in Brandenburg beschlossen. Also SPD, CDU und Grüne mit Ministerpräsident Dietmar Woidke. Der Sozialdemokrat ist bekanntlich weiter im Amt, jetzt aber mit dem BSW als Koalitionspartner. Im Haushaltsplan dieser Regierung wird die Verbesserung in den Kitas aber wieder kassiert. Klar, um zu sparen. Sozialverbände laufen dagegen Sturm. Landesreporter Nico Hecht hat eben erläutert, um welche Maßnahmen es konkret geht.
Na, das sind vor allem zwei Sparmaßnahmen, die da wirklich große Sorgen machen. Zum einen soll die eigentlich für August angekündigte Verbesserung des Betreuungsschlüssels eingestampft werden. Genauso wie jetzt zum zweiten eben die Finanzierung der Betreuung über 8 Stunden von Kita-Kindern. Für viele Eltern ja ganz, ganz wichtig, damit eben auch beide Mama und Papa arbeiten gehen können. Der Betreuungsschlüssel sollte von 4,25 Kinder pro Erzieher auf die glatte 4 abgesenkt werden. Das klingt für den Laien erstmal banal, macht aber wohl in der Praxis dann doch einen großen Unterschied aus.
Was für einen Unterschied genau?
Die Erzieher und die Eltern sagen, das ist gewaltig tatsächlich und diese Relation ist ja erstmal, also diese Kind-Erzieher-Relation ist ja auch erstmal eine theoretische. Also in der Praxis erleben das viele auch eher, so sagt man das, uns als bloße statistische Bemessungsgrundlage der Finanzierung von Kitas als eher, als dann wirklich die Betreuung so aussieht im Alltag. Diese Schlüsselregelung, die beachtet nämlich dann am Ende auch gar nicht, dass ja auch Erzieher krank werden, dass sie Urlaub haben, dass sie in Schichtsysteme gesteckt werden müssen, deswegen Betreuung dann nicht in diesem Format tatsächlich. Und gerade bei diesem 4,25 Betreuungsschlüssel gab es ja schon längst Eltern und Erzieher, die gesagt haben, das können wir uns so gar nicht leisten. Das ist eine Riesenbelastung. Wer sich erinnert, wir hatten hier letztes Jahr in Brandenburg Aktionstage, Eltern mit Sitzstreik vor dem Landtag, die endlich Verbesserungen angemahnt haben. Jetzt sollen die nicht kommen, sondern eher eine Rückwärtsentwicklung. So hat das Katharina Queißer vom Elternverband hier in einer Elternvertretung in Potsdam formuliert, sodass Eltern eben oft gar nicht wissen würden, wie sie Beruf und Familie vereinbaren sollen.
Unsere Kinder auch vielleicht nicht gut aufgehoben wissen, weil eben Qualitätsentwicklung auf der Stelle tritt, weil eben Fachkräfte überhaupt gar keine Kraft mehr haben. Ja, dieser Sorgenbarometer von Verdi zum Beispiel, die eben gezeigt haben, dass Fachkräfte immens belastet sind. Eine Belastungsstufe, die auf keine Kurhaut geht.
Ja, drastisch formuliert. Eigentlich also wäre es aus Ihrer Sicht angezeigt, hier die Belastungen zu vermindern. Und da war man sich ja auch eigentlich schon einig in Brandenburg.
Mit den Eltern, klar, kann man rechnen, dass die protestieren. Aber es gab heute auch Argumente von Sozialverbänden gegen diese Sparmaßnahmen.
Ganz genau, von den Sozialverbänden, die das ganze Sozialsystem eh schon als recht löchrig in Brandenburg empfinden. Und für die Kitas bedeutet das ja auch, dass sie im Bundesvergleich zwar eine ganze Menge haben wir hier im Land, im bundesweiten Vergleich, das weiß jeder aus der DDR-Tradition so gewachsen, nur der Betreuungsschlüssel ist eben in anderen Ländern oft viel besser. Experten der Bertelsmann-Stiftung haben da Empfehlungen gegeben, an denen sich die Branche orientiert. Und da liegt der Schlüssel bei einem Erzieher zu 3 Kindern. Also da wird dann schon sehr deutlich, wie die Überlastungen aussehen können. Und wenn dazu jetzt auch noch eine über 8 Stunden Betreuung nicht mehr finanziert würde, das hat hier Angela Schwers vom AWO-Vorstand auch ganz deutlich gemacht, dann würde das für Einrichtungen bedeuten, dass sie das auch kaum mehr anbieten könnten.
Das heißt natürlich, dass alleinerziehende Eltern oder Eltern, die im ländlichen Bereich wohnen, vielleicht ihr Kind nur noch 4 oder 6 Stunden in die Kita bringen können. Das heißt natürlich, wenn ich nicht 40 Stunden arbeiten kann, dann gehe ich in den Teilzeitjob. Und Teilzeitjobs sind für die Rente sehr schädlich.
Ja, für die Rente und natürlich auch für das Auskommen schon jetzt.
Und Nico Hecht, wie können wir das politisch verstehen? Korrigiert die SPD sich da selber? Sie ist ja nun Chef im Ring der Regierung geblieben oder geschieht das auf Druck des BSW?
Naja, zumindest kann Bildungsminister Steffen Freiberg von der SPD hier nicht sehr erfolgreich verhandelt haben mit dem Finanzminister vom BSW, Robert Krumbach. Den Bedarf konnte Freiberg hier offensichtlich nicht durchsetzen und gerade Bildung hatte andererseits ja aber auch wieder für das BSW ganz große Bedeutung. Das war auf die ganz dick auf die Verbesserungsliste angeblich geschrieben. Kita ist Bildung. Es ist für beide Parteien meiner Meinung nach gerade schwer zu erklären, wie die Wahlversprechen, aber auch schon die erzielten Verständigungen aus vergangenen Jahren, aus vergangenen Legislaturen mit den Erziehern und Eltern eben jetzt mit diesen Sparplänen zu vereinbaren sind. Das sind ja auch nicht die einzigen. Letzte Woche haben wir schon von einigen gehört, was die Schulen angeht und haben dazu dann auch eine Haushaltsdebatte hier im Landtag erlebt, und in der die Koalition dafür sich viel Kritik anhören musste und aus meiner Beobachtung auch bisher kaum wirklich Antworten auf wirklich kritische Fragen dazu parat hatte.
Aus dem RBB-Landtagsstudio in Potsdam war das Nico Hecht. Wenn Eltern an Demenz erkranken, ist das nicht leicht für deren Kinder. Wie bringe ich es Mutter oder Vater bei, dass sie gepflegt werden müssen? Wo finde ich Unterstützung? Und auch wie verkrafte ich selbst dieses Thema? RBB-Gesund-Autorin Lucia Henerizzi gibt da Anregungen.
Wenn Eltern im Alter durch eine beginnende Demenzerkrankung Hilfe brauchen, zeigt sich das oft an kleinen Überforderungen im Alltag. Zum Beispiel ist die Wohnung nicht mehr so reinlich wie früher und die Eltern haben nicht mehr so gern Besuch. Es wird viel weniger gekocht oder Termine, die Vater oder Mutter sonst wichtig waren, werden vergessen oder nicht mehr erwähnt. Wenn ein Elternteil sich verändert und der Verdacht Demenz aufkommt, stellen sich Kindern vor allem erstmal drei Fragen. Erstens:
Wie spreche ich das Thema Demenz und Pflege überhaupt an?
Zuerst ist ein guter Zeitpunkt wichtig, und zwar vor allem für den Betroffenen. Hier braucht es Feingefühl in Sachen Stimmung und nicht nur einen Platz im Terminkalender. Außerdem wichtig, Beispiele für Vergesslichkeit können leicht als Vorwürfe wahrgenommen werden. Das sollten Angehörige sich bewusst machen und lieber auch mal fragen, statt feststellen, wann zuletzt der Arzttermin vergessen wurde. Und Laura May von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft rät, nicht gleich mit Begriffen wie Demenz oder Alzheimer den verbalen Hammer zücken.
Eher so, ich merke Merkschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten. Also es ist ein bisschen leichter auch zu benennen. Und deswegen vielleicht das auch mal ruhig erstmal beim Hausarzt mal anzusprechen. Gewisse Mangelzustände von Vitaminen, ne, führen ja auch dazu, dass das Gedächtnis nicht mehr gut arbeitet oder die Schilddrüse arbeitet nicht mehr gut. Also diese Dinge auszuschließen.
Zweite Frage:
Wie kann ich mich auf Pflege meiner Eltern vorbereiten?
Ein guter Anlaufpunkt ist zum Beispiel das Alzheimer-Telefon der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Dort beantworten Fachberater Fragen von Angehörigen und Betroffenen zur Demenzkrankheit, aber auch zu technischen Hilfen für zu Hause oder dem Antragsdschungel des Pflegesystems. Gute regionale Infos zu Hilfe in der Nähe gibt es jeweils auf den Webseiten der Pflegestützpunkte Brandenburg und Berlin. Beispielsweise auch zu Tagespflege oder Wohnheim. Dritte Frage:
Wo gibt es beratende Hilfe für Angehörige?
Steht die Diagnose Demenz, sind Informationen entscheidend. Auch wenn die Krankheit schleichend verläuft und man noch Zeit hat, sollte man zum Beispiel in Erfahrung bringen, wo und wie man später einen Pflegegrad beantragt, welche Angebote es an Alltagshilfen für die Eltern in der Nähe gibt, aber auch Unterstützung für die Pflegenden selbst durch Tagespflege. Laura May von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft ergänzt, warum auch der frühzeitige Austausch mit anderen Angehörigen wichtig ist, zum Beispiel in Selbsthilfegruppen.
Also A, zu merken, ich bin nicht alleine mit diesem Problem, aber auch so aufzuschnappen, die haben das und das gemacht und das hat denen geholfen und das könnte ich vielleicht ja auch ausprobieren. Diese Hilfe, sich gegenseitig zu helfen, zu stützen, das ist eben auch ein wichtiger Baustein und wird auch oft von vielen als Entlastung erlebt.
Lucia Henerizzi, mehr zum Thema Pflege, aber aus der Perspektive einer Fachkraft, die aus Kolumbien nach Deutschland kam, sehen Sie heute um 21 Uhr im RBB-Fernsehen in der RBB-Gesund-Dokumentation Die importierte Pflegerin.
RBB 24 Inforadio Kultur.
US-Präsident Donald Trump hat eigene Vorstellungen davon, was Kultur sein darf und soll. Er streicht Diversitätsprogramme, nimmt Einfluss auf Inhalte und besetzt Schlüsselämter in Kulturinstitutionen mit seinen Anhängern. Das Kennedy Center etwa hat Trump schon unter seine Kontrolle gebracht. Auch vor Museen macht er nicht Halt. Washington-Korrespondent Torben Bergers berichtet, dass Kritiker vor Zensur und Autokratie warnen.
I'm from the city Mr. Banneker built, where Mayor Burry got cracked and Abe Lincoln got killed.
Damon Donaldson Bay erzählt von Armut und Rassismus und dem harten Leben als Schwarzer auf den Straßen von Washington, D.C. Der Mid-40er steht mit ausgestreckten Armen und aufgerissenen Augen auf einer kleinen Nebenbühne des weltberühmten Kennedy Centers. Vor ihm ein gemischtes Publikum aus Jung und Alt, Schwarz und Weiß. Gedichte schreiben hat Damon im Gefängnis gelernt mit Hilfe einer Gruppe, die sich Free Minds nennt, Freigeister. 26 Jahre saß er ein, wegen eines Mordes, den er als Teenager begangen hat. Die Freiheit, sich auszudrücken, sei für ihn lebensnotwendig, sagt er. Worte seien mächtig, mit ihnen könne man Dinge erschaffen oder zerstören.
Just to have that type of freedom and to have a creative outlet to express yourself is vital, because words are power. And with words you can create things and you can destroy things.
Geht es nach Donald Trump, werden solche Stimmen wie die von Damon in Zukunft leiser. Der US-Präsident hat die Kontrolle des Kennedy Centers übernommen und der Kultur den Kampf angesagt. Der Republikaner hat sämtliche Demokraten im traditionell paritätisch besetzten Kuratorium des Kulturzentrums durch Parteifreunde ersetzt und dessen Vorsitz gleich selbst übernommen.
It's a very big part of the fabric of DC and the Capitol. We're bringing back the Capitol, we're bringing back our country.
Das Kennedy Center sei ein wichtiger Baustein der US-Hauptstadt, so Trump, die wolle er wieder großartig machen, genauso wie das ganze Land. Ganz oben auf seiner Streichliste Förderprogramme für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion, denen auch Damon seinen Auftritt verdankt. Auf das Programm des Kennedy Centers hat bislang kein US-Präsident Einfluss genommen. Unter Trump könnte sich das nun ändern. Jonathan Katz von der Denkfabrik Brookings hält dessen Vorgehen für autokratisch und vergleichbar mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Im Nationalsozialismus sei es für Joseph Goebbels wichtig gewesen, Kunst und Kultur zu kontrollieren. Das heiße nicht, dass Trump das Gleiche tue, aber es gebe Ähnlichkeiten.
We're not saying that they're doing exactly the same thing, but there's a lot of similarities.
Auch die Museen sind ins Visier des Präsidenten geraten, insbesondere das für afroamerikanische Geschichte. Dessen kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Vereinigten Staaten hält Trump für spalterisch. Vermeintlich anti-amerikanische Ausstellungen sollen deshalb nicht mehr finanziert werden. Für Nika Elder von der American University ein Versuch, die Geschichte der USA umzuschreiben, der die Amerikaner nicht nur konservativ und schwach aussehen lässt, sondern auch wie Lügner.
It doesn't just make us look conservative and weak, it actually makes us look like liars.
Weniger Selbstkritik, mehr Eigenlob, so offenbar das Kulturverständnis der Trump-Regierung. Ihr Eingriff in die Kunstfreiheit droht, Stimmen mundtot zu machen, die schon immer um Gehör kämpfen mussten, sowie die von Damon Donaldson Bay und Free Minds.
Dreimal sollte die Gruppe Free Minds eigentlich noch im Kennedy Center auftreten, aber das wurde abgesagt. Torben Bergers war das aus dem ARD-Studio Washington zu Trumps Kulturkampf. Mitten am Tag, am Sonnabend, geraten in einem Berliner U-Bahnhof zwei Männer aneinander. Einer sticht den anderen nieder. Das Opfer stirbt. Der Angreifer attackiert auf der Flucht offenbar die Polizei, die auf ihn dann schießt. Er liegt später seinen Verletzungen. Diese Tat vom Wochenende beschäftigt die Berliner Politik und auch Christoph Kober, der ins Studio gekommen und hier weiter moderiert. Christoph.
Genau so ist es, Michael. Denn Innensenatorin Spranger überlegt jetzt, die bislang drei Messerverbotszonen der Stadt auszuweiten, auf den öffentlichen Personennahverkehr. Ein solcher Schritt werde geprüft, heißt es. Ist das denn sinnhaft? Und was würde es bedeuten, wenn ein solcher Schritt kommt? Das bespreche ich gleich mit einem Kriminologen und Präventionsforscher.
Gleich, das heißt, direkt nach den nächsten Nachrichten um kurz nach vier hier mit Christoph Kober. Von mir noch das Wetter. Es bleibt weitgehend sonnig heute Nachmittag. Einige Wolken sind zwar auch unterwegs, aber Regentropfen höchstens mal vereinzelte Höchsttemperatur. Heute, wie dann auch morgen, 23 Grad. Die Nacht höchstens locker bewölkt, meist meistens aber klar und immer trocken. Es geht runter mit den Temperaturen auf 12 bis 8 Grad. Morgen dann erst Sonne, später vielleicht ein bisschen regnerisch, böiger Südostwind und schon fast sommerlich. Warm wird es dann Mitte der Woche, nämlich Mittwoch und Donnerstag. Zwar wechselhaftes Wetter, aber die Temperaturen steigen nochmal an. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Annette Birke-Stumper.
Die A2 Berlin Richtung Magdeburg ist zwischen Lenin und Netzen nach einem Unfall gesperrt. Es staut sich. Halten Sie bitte eine Gasse für die Rettungsfahrzeuge frei. Auch die südliche A10 Richtung Dreieckwerder ist nach einem Unfall gesperrt. Hier zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf. Bitte bilden Sie auch dort eine Rettungsgasse. Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke. In Richtung Dreieck-Havelland dauert es 20 Minuten länger. In Richtung Dreieckwerder 15 Minuten mehr. Stau auch auf der A13 in Richtung Dresden. Zwischen Freiwalde und Lübbenau benötigen Sie 20 Minuten mehr Zeit. Auf dem Berliner Stadtring haben wir dichten Verkehr in beiden Richtungen zwischen Schmargendorf und Dreieck-Charlottenburg. Rechnen Sie jeweils mit 20 Minuten mehr Fahrzeit. Auch die Umfahrungen in Charlottenburg und Westend sind recht voll. Ansonsten läuft es in der Innenstadt insgesamt recht gut. Etwas Geduld brauchen Sie auf der Wollangstraße Richtung Pankow und auf der Gehrenseestraße Richtung Falkenberg. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
Es ist 15 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober. Guten Tag. 15 Euro die Stunde Mindestlohn kommen im nächsten Jahr, sagt SPD-Chef Lars Klingbeil. Moment, Moment, sagt der wohlkünftige Kanzler Friedrich Merz. Ja, was denn nun? Dazu gleich ein Gespräch mit einem Tarifexperten. Um ein relevantes Datum für die angestrebte Koalition geht's vorher. In den Nachrichten mit Annette Birke-Stumper.
Der Bundestag soll am 6. Mai über CDU-Chef Merz als Kanzler abstimmen. Diesen Termin hat die Parlamentsverwaltung heute bekannt gegeben. Voraussetzung ist allerdings, dass bis dahin der Koalitionsvertrag abschließend gebilligt ist. Bei der SPD beginnt dazu kommende Nacht eine zweiwöchige Mitgliederbefragung online. Vor allem bei den Jusos gibt es viel Kritik an Teilen des Koalitionsvertrags. Aus dem Hauptstadtstudio Barbara Kostolnik.
Wenn jetzt mehrere Juso-Landesverbände von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg bis hin nach Bayern dazu aufrufen, beim Mitgliedervotum gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag zu stimmen und sich nun auch der Bundesvorstand so äußert, hat das durchaus Gewicht. Etwa 70.000 Juso-Mitglieder gibt es in der SPD. Die Partei selbst hatte zuletzt etwa 358.000 Mitglieder. Das Mitgliedervotum ist bindend, wenn ein Fünftel, also etwa 71.000 Mitglieder, ihre Stimme abgeben.
Die Deutsche Klimaallianz hat den Koalitionsvertrag von Union und SPD kritisiert. Geschäftsleiterin Langkamp sagte, die Vereinbarungen orientierten sich nicht daran, was eigentlich notwendig wäre, um die Klimaziele einzuhalten. Besonders skeptisch äußerte sie sich zum Verkehrssektor. Schon in den vergangenen Jahren habe es kaum Fortschritte bei der Senkung der Treibhausgasemissionen gegeben. Von der geplanten Erhöhung der Pendlerpauschale würden außerdem vor allem Besserverdienende profitieren. Die Klimaallianz ist ein gesellschaftliches Bündnis für den Klimaschutz mit rund 150 Mitgliedsorganisationen. Darunter sind WWF, Brot für die Welt oder auch Amnesty International. Russland hat Überlegungen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern zurückgewiesen. Merz hatte gestern in der ARD eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Kreml-Sprecher Peskow warnte deshalb vor einer, so wörtlich, Eskalation im Ukraine-Krieg. Für das Studio Moskau Jürgen Buch.
Damit folgt Peskow der üblichen Moskauer Argumentationslinie. Jede völkerrechtlich zulässige Unterstützung der widerrechtlich angegriffenen Ukraine wird als Eskalation dargestellt. Peskow lenkt in seinem heutigen Statement auch erneut davon ab, dass Russland den Krieg begonnen hat. Vielmehr seien die westeuropäischen Länder nicht am Frieden interessiert, so der Kreml-Sprecher. Schon lange möchte die Ukraine die deutschen Taurus-Marschflugkörper haben, die mehrere hundert Kilometer weit fliegen können. Und schon lange antwortet der Kreml auf entsprechende Forderungen oder Diskussionen.